Hier ist der Weltspiegel Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche eine halbe Stunde lang. Der Weltspiegel Podcast in der ARD Audiothek. Heute mit einer Sonderfolge zur Lage im Nahen Osten. Ich bin Philipp Abrisch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, normalerweise gibt's immer zum Wochenende eine neue Folge des Weltspiegel-Podcast, aber wir grätschen einmal dazwischen. Heute, Mittwoch, 31. Juli, 9 Uhr, denn im Nahen Osten schaukelt sich gerade ein Konflikt hoch, der nochmal blutiger und schrecklicher werden kann. Ein Konflikt zwischen Israel und dem Libanon und vielleicht dem Iran. Am Wochenende traf eine Rakete aus dem Norden fußballspielende Kinder. 12 von ihnen wurden getötet. Israel vermutet die libanesische Hisbollah hinter diesem Angriff. Seitdem steht die große Frage im Raum, wie und vor allem wie hart reagiert Israel auf diesen Angriff? Stehen wir vor einem neuen großen Krieg in der Region?
I think this is a disaster. I think this is way after crossing the line. And of course there needs to be action. And maybe this is the time when the government needs to do something about Hisbollah. Because of the whole north practically doesn't exist. We don't want war. We have enough of, you know, in the south, but 12 innocent kids are victim here and it needs to be over.
Tja, Katastrophe und die Regierung muss was tun. Das ist eine Stimme von den Straßen in Tel Aviv. Heute Nacht gab es schon einen Paukenschlag. Im Iran wird der Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, bei einem Attentat getötet. Wir wollen heute versuchen zu sortieren, was in den letzten Tagen passiert ist und was da vielleicht noch alles auf uns zukommt, vor allem auf die Menschen auf beiden Seiten der Grenze, im Libanon und in Israel. Denn die Hisbollah besitzt ein riesiges Raketenarsenal und wäre wohl ein ganz anderer Gegner für die israelische Armee, als es die Hamas in Gaza ist. Also heute gucken wir drauf und ich habe zwei ganz tolle Kollegen bei mir. Moritz Behrendt, unser Nahost-Korrespondent, ist dabei. Der kennt den Libanon von vielen Reisen und ist gerade gestern in Beirut gelandet. Und Clemens Fehrenkotte, seine Stimme kennt ihr bestimmt. Langjähriger Hörfunkreporter und Korrespondent in den USA und auch in Israel, jetzt gerade in Tel Aviv. Ich glaube, die beiden werden uns sehr helfen, die ganze Lage besser zu verstehen. Hi Clemens, hi Moritz, schön, dass ihr dabei seid.
Philipp, grüß dich.
Grüße nach Deutschland und auch nach Tel Aviv.
Schön, dass ihr dabei seid. Moritz, zuerst mal zu dir in Beirut. Das Auswärtige Amt hat alle Deutsche zur Ausreise aus dem Libanon aufgerufen und du hast die Tasche gepackt und dein Ticket gekauft, um genau dorthin zu fliegen in den Libanon. Als ich dich gestern angerufen habe, da warst du beim Boarden und hast deinen Sitzplatz gesucht. Mit welchem Gefühl bist du aufgebrochen?
Ja, nach dem Motto, gestern sah die Welt noch sicherer aus als heute. Ich hatte auch mit einigen Libanesen schon vorher gesprochen, die sagten, ja, es wird eine harte Antwort der Israelis geben, aber es wird nicht so krass wie 2006, als unter anderem der Flughafen von Beirut bombardiert wurde. Aber das war gestern und heute ist die Lage schon eine andere.
Das war gestern. 12 tote Kinder am Wochenende. Israel macht die Hisbollah verantwortlich. Es gab gestern, kurz nachdem du in Beirut gelandet bist, schon eine erste Antwort aus Israel auf diesen Angriff. Eine Explosion in Dahir, das ist ein Stadtteil von Beirut. Und Ziel des Angriffs war ein hochrangiger Kommandeur der Hisbollah. Wie hast du diesen Angriff erlebt? Hast du davon erfahren?
Ich habe sehr schnell durch Bilder davon erfahren. Viele Leute haben auch gesagt, dass sie den Knall gehört haben. Das ist dieser Dahir, die Vororte, südlichen Vororte von Beirut. Das ist ungefähr 6 Kilometer entfernt vom Stadtzentrum, wo ich ungefähr bin. Das heißt, ich habe es nicht gehört. Das liegt aber auch daran, dass Libanon immer ein extrem lautes Land ist. Vor allem der Sound der Dieselgeneratoren gehört zu diesem Land, denn die Stromversorgung ist komplett unzuverlässig. Und da kann man so einen Knall durchaus mal überhören.
Gehen wir mal nach Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte. Es gab noch einen weiteren Angriff. Der Anführer der Hamas, Ismail Haniyeh, ist bei einem Anschlag ums Leben gekommen, bei einem Besuch im Iran. Die israelische Armee hat sich ziemlich schnell ihre Ziele ausgesucht, richtig?
Ja, aber das Letztere hat sie nicht bestätigt und antwortet darauf nur relativ symptomatisch immer, wir kommentieren ausländische Berichte nicht. Was israelische Medien unter Berufung auf eben ausländische Medien berichten ist, dass gegen 2 Uhr morgens in Teheran der Politbürochef Ismail Haniyeh, eigentlich der prominentesten Figuren der Hamas, dort sein Haus, seine Residenz getroffen worden ist von einem Marschflugkörper Und die Hamas hat dann sehr rasch erklärt, einmal, er ist getötet worden, zweitens, es würde Vergeltung geben und drittens, das darf man dabei nicht vergessen, warum war Ismail Haniyeh eigentlich in Teheran? Gestern, also am Dienstag, war die offizielle Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten. Da war fast die gesamte Spitze der sogenannten Achse des Widerstands, wie der Iran das genannt hat. Das heißt also Hisbollah-Vertreter, islamischer Dschihad aus Gaza und auch eben die Hamas und den Hamas in Form ihres Politbüro-Chefs. Der Haniyeh hat allein nicht nur daran teilgenommen, sondern auch das geistige Oberhaupt des Iran, Ayatollah Khamenei, auch getroffen. Fotos, alles wunderbar und in der Nacht passiert das dann und das ist für den Iran und für alle diese Mitglieder, da sind ja auch die Houthis noch aus dem Jemen dabei, eine unglaubliche Schmach, dass wenige Stunden nach diesem Staatsakt dann einer der wesentlichen Teilnehmer daran Opfer eines Mittelstreckenraketenangriffs auf das Wohnhaus mitten in Teheran geworden ist.
Was würdet ihr sagen? Was bedeutet das für den Frieden in der Region?
Den Frieden in dieser Region, den gibt es nicht. Es gibt ihn heute noch weniger als schon in den letzten Wochen und Monaten. Und sozusagen die Chancen, dass dieser Konflikt, und man darf bei all dem den fürchterlichen Krieg in Gaza mit wahrscheinlich inzwischen mehr als 40.000 Toten nicht vergessen, in dieser Region gibt es derzeit keinen Frieden. Und gestern wäre ich noch ein bisschen optimistischer gewesen, dass das Ganze nicht eskaliert. Heute denke ich, das wird sich noch ausweiten.
Das schätze ich ähnlich ein wie Moritz. Man darf nämlich bei der Tötung von Ismail Haniyeh auch nicht vergessen, der war in Doha geradezu die Vermittlungsfigur bei den Verhandlungen um eine Geiselbefreiung, um die Freilassung von palästinensischen Gefangenen aus israelischen Haftanstalten und vor allem einer Waffenruhe, einer dauerhaften Waffenruhe. Und das ist erstmal perdu, das ist vorbei. Das heißt, der Krieg in Gaza, und man hat ja zum Teil nur, Moritz hat es nur angerissen, dürfte so dann weitergehen. Und was die Reaktionen angeht, natürlich in solchen Momenten erstmal sehr, sehr hohe Rhetorik, was man nicht alles tun wolle und was man nicht von mir aus dem Gegner auch androht. Das ist gegenwärtig, die ganzen Agenturmeldungen sind damit voll. Aber da müssen sie sich abwägen, die machen genau das, was wir im Augenblick machen. Sie überlegen sich, was sind die Optionen und was sind die Folgen. Und wenn jetzt zum Beispiel, also mit Fuad Shukri, den Militärchef eigentlich der Hisbollah, das war also für 40 Jahre lang für die Israelis immer ein Ziel.
Und der war nicht also nur für die Israelis, wenn ich das hinzufügen darf, auch für die Amerikaner. Er soll nämlich, da muss man wirklich weit in die Geschichte Libanons zurückgehen, in den libanesischen Bürgerkrieg 1983 soll er mitverantwortlich gewesen sein für einen Bombenanschlag. Da ist die Hisbollah gerade erst entstanden gegen US-Militärs. Damals sind mehr als 240 US-Soldaten getötet worden und die USA hatten deshalb auch ein Kopfgeld aus ihnen ausgesetzt in Höhe von 5 Millionen Dollar.
Ja, ja, ich meine, damals hat US-Präsident Reagan halb Beirut bombardieren lassen. Also das war schon eine ganz andere Nummer. Auf jeden Fall, das ist eine hochrangigste Figur und vor allen Dingen, der ist auch für die Raketenrüstung, über die wir vielleicht auch noch hinterher sprechen werden oder können, verantwortlich gewesen. So, und dann kommt on top of this, wenige Stunden später, die Tötung von Ismail Haniyeh. Das heißt, die Reaktionen werden jetzt deutlich anders sein. Darauf stellen sich dann also sicherlich auch hier die israelischen Streitkräfte ein. Sie betonen gegenwärtig, also wir reden immer noch unserer Ortszeit, sowohl die von Moritz als auch von mir, ist 10.13 Uhr im Augenblick, dass es an Zivilschutzvorkehrungen gegenwärtig nicht zu denken sei. Es müsse alles so normal sein. Allerdings ist der Luftraum, der israelische Luftraum bis Hadera, das ist eine Stadt ungefähr 30 Kilometer nördlich hier von Tel Aviv, gesperrt. Das heißt also ein wenig scheint man sich schon darauf vorzubereiten, was denn da kommen könnte.
Der unmittelbare Anlass für diesen Doppelschlag, das war ein Angriff auf spielende Kinder, fußballspielende Kinder. 12 von ihnen sind dabei ums Leben gekommen. Es ist schwer vorstellbar, dass diese beiden Angriffe, die es jetzt gegeben hat, eine unmittelbare Antwort darauf sind. War das länger geplant?
Das ist jetzt gegenwärtig, was die militärischen Perspektiven angeht, ist etwas, was schwer einzuschätzen ist. Großteil der israelischen Streitkräfte hat sich auch darauf ausgerichtet, die Hamas, und das ist ja auch zum Teil, was von Premierminister Netanyahu immer wieder ausgegeben wird, vollkommen zu besiegen im Gazastreifen. Und da haben sich gewundert, dass also Haniyeh dann auf einmal sich so offen zeigte und meinte, er sei in Teheran ganz frei und ungebunden und könnte sich da bewegen. Das Zweite war dem Fuad Shukri, dem Hisbollah-Kommandeur. Da haben sich jetzt heute, das ist die ganzen israelischen Medien sind von mir zu Ex-Generälen zur Zeit voll, gewundert, dass der nicht irgendwie unter der Erde war, haben sie gesagt, also sich versteckt hatte, sondern in einem Wohnhaus im Süden von Beirut war. Und das war ein Ziel der Israelis für lange, lange Zeit. Und wenn du jetzt nochmal auf den Anlass zu sprechen kommst, ich meine, das sind ja die israelisch okkupierten und annektierten Golanhöhen, die ja syrische Staatsgebiet jedenfalls nach der Auffassung der meisten Staaten in der internationalen Gemeinschaft, mit Ausnahme weniger, die hat das noch nicht anerkannt. So, diese Drusengemeinschaft, die eine ganz eng zusammenhaltende Drusengemeinschaft, das waren ja deren Kinder, die da also auf dem Fußballplatz am Samstagabend getötet worden sind. Und da kann man sich gar nicht, was die Rettungskräfte da gesehen haben, vorstellen. So. Und die sagten gestern, die Vertreter dieser, also am Dienstag, die Vertreter der Drusengemeinschaft oben auf dem Golan appellierten an einem offenen Brief an Premierminister Netanyahu, bitte nutzen Sie nicht unser Leid als Anlass oder Vorwand für eine militärische Vergeltungsaktion. Das würde auch Ihrer Religion, der Drusen, widersprechen. Es gäbe keine Rache und auch keine, und der Respekt vor dem menschlichen Leben sei also wirklich zu wahren.
Ich würde da Clemens in vieler Hinsicht zustimmen. Auch mein Eindruck ist, dieser fürchterliche, tragische Angriff, vielleicht können wir vielleicht auch drüber reden, ob es ein Angriff war auf diesen Drusenort Majd al-Shams auf dem Golan, das war nur ein Auslöser. Denn eigentlich niemanden, diese kriegsführenden Parteien, Hisbollah, Hamas, das sind radikale Terroristengruppen, aber gezielt auf fußballspielende Kinder abzuzielen. Und dann wird es jetzt nochmal komplexer in dieser Region. Offiziell sind die Drusen auf dem Golan auch in den meisten Fällen syrische Staatsbürger. Sie sprechen Arabisch. Also das ist eigentlich niemandem mit Absicht zuzutrauen. Also das ist schon ein extrem seltsamer Auslöser für Dinge, die, das ist meine Wahrnehmung, in Tel Aviv durchaus geplant waren.
War es ein Versehen, das jetzt zur Eskalation beiträgt?
Tja, ich meine, die Hisbollah hat ja mehrfach seit Samstagabend auch Erklärungen abgegeben. Eine davon war, dass sie eine Rakete dieses Typs, die dann auf dem Fußballplatz eingeschlagen ist, abgefeuert hätten. Und zwar entlang der, das sind ja hohe Berge dort, Golan, das ist vielleicht ein Euphemismus, aber auf jeden Fall waren dort, so sagte die Hisbollah, Militäranlagen, vor allen Dingen Antennenanlagen der israelischen Streitkräfte, wohl offenbar anvisiert worden. Das wiederum ist für die israelische Regierung völlig wurscht. Er hat gesagt, wer also mit solchen, die hatten ja seit langer, langer Zeit, seit dem 8. Oktober, einen Tag nach dem Massaker der Hamas in dem Umfeld des südlichen Israels, hatten seit dem 8. Oktober geschossen und immer wieder mit in Kauf genommen, dass natürlich dann auch Zivilisten sterben und in dem Fall dann halt Kinder. Ob das jetzt ein Versehen war, einiges spricht dafür, aber die Wirkung selber war die, die wir jetzt gegenwärtig sehen.
Mhm. Wir fassen mal zusammen, ein Hisbollah-Kommandeur Fuad Shukri in Beirut bei einem Angriff getötet worden, gestern. Der Chef der Hamas, Haniyeh, im Iran bei einem Anschlag ums Leben gekommen, heute. Das Schlachtfeld für einen Krieg, das wäre wahrscheinlich der Libanon, richtig?
Das ist gut möglich. Viele Libanesen hoffen, dass nur auf die Hisbollah gezielt wird. Aber die Hisbollah vom Libanon zu trennen und den Libanon von der Hisbollah zu trennen, das ist kaum möglich. Das ist eine Terrormiliz. Das ist aber auch eine Partei, die Teil einer sehr seltsamen, nur vorübergehend agierenden Regierung und auch ziemlich hilflos agierenden Regierung ist. Sie ist aber auch Sozialträger. Sie hat Schulen, sie hat Krankenhäuser, Krankenstationen. Wenn das jetzt nicht so positiv ist, gerade für die etwas ärmeren Schiiten aus den südlichen Vororten Beiruts und auch im Süden Libanons, ist die Hisbollah möglicherweise der größte private Arbeitgeber im Libanon. Das heißt, das zu trennen von dem Rest des Landes ist so gut wie nicht möglich, zumal viele politische Parteien mit dieser Miliz verbündet sind.
Was wäre denn eigentlich zurzeit das politisch-militärische Ziel Israels? Über das müsste man ja vielleicht auch sprechen in dem Zusammenhang. Geht es ja daran, Einstellung des Raketenbeschusses auf die israelische Bevölkerung im Norden. Wir sind ja auf beiden Seiten der Grenze, das wissen wir alle. Auf israelischer Seite sind 60.000 Menschen, die evakuiert sind seit Oktober. Die leben in irgendwelchen Hotels, untergebracht auf Regierungskosten am See Genezareth in Eilat und sonst wo. Und auf libanesischer Seite, aber das kann Herr Moritz dann viel besser erklären, sind noch mehr als fast 100.000 Leute geflohen aus Furcht davor. So, und was die Israelis dann an sich jetzt militärpolitisch erreichen wollen, ist, was sie sogenannt, ich sag's mal auf Hebräisch, Shekit, das heißt Ruhe, wieder einstellt. Und das ist etwas, wie gesagt, wir können diese Sicherheit für unsere Bewohner, die sich nicht trauen, da zurückzugehen. Ich meine, der einzige Kimashmona, die sieht aus, die ist die größere Stadt dort oben im Norden, die ist schon fast halt durchbombardiert und stark getroffen. Sie sagt, ohne einen Militärschlag gegen die Hisbollah, und man kann jetzt sehen, was sich entwickelt, kann man den Staatsbürgern Israels nicht zumuten, wieder zurückzugehen.
Was ich glaube, was man noch dazu sagen muss, was ich ganz interessant finde, ich habe den Eindruck, dass Israel und die Hisbollah sich wirklich in- und auswendig kennen und wirklich wissen, welche Ziele sie angreifen. Das spricht auch dafür, dass diese gegenseitigen Gefechte, die seit dem 8. Oktober, einen Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober begonnen haben, dass die relativ zielgenau waren von beiden Seiten und es bis zum letzten Wochenende nicht so viele zivile Opfer, vor allem auf israelischer Seite, gab. Und das Erstaunliche finde ich daran, mein Eindruck ist, darauf ist das israelische Militär viel genauer vorbereitet, als es auf den Angriff der Hamas gewesen war. Also möglicherweise weiß die israelische Regierung mehr über die Hisbollah, das israelische Militär mehr über die Hisbollah, als sie es im Oktober 2023 über die Hamas wusste.
Wir gucken gleich nochmal auf die israelische Seite. Mich würde interessieren, Moritz, du bist seit vielen Jahren immer mal wieder im Libanon gewesen. Wir sind auch schon mal zusammen durch Beirut spaziert. Die Corniche, das ist so ein wunderschöner Ort, die Promenade in Beirut, die erinnert eigentlich an so Orte wie Nizza oder Cannes. Die Leute gehen spazieren, angeln. Am Abend gibt es wunderbares Essen dort. Es wird Shisha geraucht. Und dann schon ein paar Kilometer weiter sieht man die Einschusslöcher noch aus dem Bürgerkrieg. Man sieht Ruinen. Das ist wirklich ein Ort voller Gegensätze. Ne? Was würdest du sagen, seit gestern wieder im Land? Wie ist die Stimmung im Moment in Beirut? Ist das noch der Ort, den du aus den vergangenen Jahren kennst?
Ja, es gibt schon verschiedene Ereignisse, die Beirut in den letzten Jahren sehr verändert haben. Zum einen, vor ziemlich genau 4 Jahren gab es diese extrem heftige Explosion im Hafen. 2750 Tonnen schlecht gelagertes, gut entzündliches Ammoniumnitrat sind da explodiert und haben weite Teile der Stadt zerstört. Die Schäden sind noch immer zu sehen. Dann darf man auch nicht vergessen, im Nachbarland Syrien herrscht seit inzwischen mehr als 13 Jahre ein fürchterlicher Krieg. Man sieht auf den Straßen bettelnde Kinder, bettelnde Frauen aus Syrien, aber du hast jetzt Vergleiche mit Cannes und Nizza gezogen und es gibt auch immer diesen berühmten Vergleich, Beirut als Paris des Orients. Libanon war nie nur schön. Da steckt auch immer viel Verklärung drin. Politische Gewalt durchzieht die Geschichte dieses wirklich kleinen Landes schon seit langem. Und wenn der Libanon ein Mensch wäre, würde ich sagen, der leidet an Schizophrenie. Ich meine, natürlich gibt es auch in anderen Ländern reich und arm, schön und Gewalt nebeneinander. Aber dieses Land ist auch noch so unglaublich klein und es kommt auf unglaublich kleinem Raum alles zueinander. Insofern würde ich sagen, ja, es ist verschärft, das Beirut, das ich kenne.
Und ein großer Grund für diese Verschärfung ist die Hisbollah, die, wenn wir darüber reden, dass Israel den Libanon angreifen könnte, dann ist damit ja vor allem die Hisbollah gemeint. Wie kommt es eigentlich, dass sich die Hisbollah so ausgebreitet hat im Libanon? Und was bedeutet das für den Staat an sich?
Im Prinzip ist die Regierung und der Staat als solcher kaum existent. Strom gibt es beispielsweise so um die 4 Stunden am Tag. Den Rest können sich die Reichen dann mit Generatoren erledigen. Zwischendurch wird auch der Müll nicht abgeholt. Also dieser Staat ist nicht existent und die Hisbollah hat sich nicht zuletzt mit Geld aus dem Iran, aber auch, dann wird es nochmal komplizierter, durch Diamantenhandel mit Westafrika da eingenistet und eingekauft, indem sie ihren Unterstützern etwas angeboten hat, nicht zuletzt auch Kämpfern. Wenn es zu einem sogenannten Märtyrer kommt, also ein Hisbollah-Kämpfer stirbt, getötet wird, dann wird dessen Familie relativ gut versorgt. Und daher haben sie unter ihrer engen Anhängerschaft wirklich sehr loyale Fans und sie sind gleichzeitig so mächtig, dass sich kaum jemand traut, etwas gegen sie zu sagen.
Die Menschen im Libanon sind Krieg und Krise gewohnt. Wie ist dein Gefühl? Haben die Menschen jetzt erst recht Angst vor einer weiteren Eskalation des Konfliktes? Lässt sich das erkennen?
Ich konnte jetzt heute noch nicht genug in die Stadt reinhorchen, aber in den letzten Tagen haben immer viele gesagt, wir kennen das doch schon. Unsere Infrastruktur ist schon zerstört. Noch schlimmer kann es nicht werden. Also es ist eine gewisse Resignation dabei. Und es gibt auch Galgenhumor, aber wie es tief drin in den Leuten aussieht, das vermag ich wirklich nicht zu sagen, weil sie eigentlich ja seit Monaten, seit Jahren damit rechnen, dass immer politische Gewalt eine mögliche Entwicklung dieses Landes verhindert.
Lass uns mal nach Israel gucken. Netanyahu war am Wochenende in Washington und er hat sich sehr deutlich geäußert auf diesen Angriff auf die fußballspielenden Kinder. War das politisch klug? Jetzt muss er ja reagieren, richtig, Clemens?
Ja, schon. Ich meine, Benjamin Netanyahu war die ganze Woche in den USA und hatte ja da unter anderem mit den entscheidenden drei gesprochen. Biden, US-Präsident, Harris, potenzielle demokratische Präsidentschaftskandidatin, Donald Trump, republikanischer Präsidentschaftskandidat. Alle drei haben in unterschiedlichen Formen die gleiche Botschaft übermittelt. Beenden Sie den Gaza-Krieg, sehen Sie zu, dass die Geiseln freikommen und move on. Machen Sie weiter, machen Sie das zu. Wir müssen an der Stelle ja mal über den Konnex zwischen dem Gaza-Krieg und dem, was jetzt geschieht, sprechen. Denn die Hezbollah hatte ja unter anderem, wie auch die Houthis im Jemen, als, bellizistische Rhetorik immer gesagt, solange dort der Krieg in Gaza stattfinde, solange würden sie weiter mit dem Beschuss weitermachen. Die Amerikaner hatten ständig darauf gedrängt, machen Sie da einen Deckel drauf. Nehmen Sie deswegen, der CIA-Direktor macht ja fast beruflich nichts anderes, was mir, ich betreibe jetzt mal, als sich bei diesen Verhandlungen da einzubringen, wie letztes Wochenende in Rom, sonst in Katar. Und immer mit der gleichen Intention, wir wollen nicht, dass sich das ausbreitet. Das ist jetzt genau so geschehen. Und für Netanyahu selber, ich meine, er wird von vielen für sehr vieles verantwortlich gemacht. Und auch er hat aber da persönlich, zeigt er meistens immer die Verantwortung auf andere. Das geht nicht allein mit dem 7. Oktober los. Das war jetzt auch in der letzten Woche. Er war dort, wie gesagt, eine Woche außerhalb des Landes, während hier Krieg ist und war. Das haben ihm viele übel genommen. Dann passierte das am Samstagabend. Dann überlegte sich wohl offenbar die Entourage des Premierministers, fahren wir jetzt, fahren wir später, muss das jetzt sein? Unter anderen Umständen wäre man sofort in den Flieger gegangen. Viele haben das mit Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, verglichen. Der wäre für mich aus 15 Termine, einen Tag und danach wieder zurück. Jetzt steht er unter Druck auch, dass er diese, was ich eben sagte, Sicherheit wiederherstellt. Und vor den Schwierigkeiten stand er, und das hat er nicht alleine entschieden. Die waren die ganze Zeit in enger Abstimmung mit dem Weißen Haus, jedenfalls wenn man da verlässlichen Kollegen der New York Times und anderer Glauben schenken mag. Und von Washington wurde ständig gesagt, sehen Sie zu, dass Sie hier keine roten Linien überschreiten. Ich weiß nicht, ob die Amerikaner jetzt, heute Morgen, also jedenfalls unserer Zeit, dann feststellen, ob das wirklich ihren, sag ich mal, Empfehlungen entsprochen hat, mitten in Teheran auch den Politbürochef der Hamas zu töten.
Die israelische Armee, die kämpft im Gazastreifen und hat den Konflikt dort mit der Hamas ja längst nicht gewonnen. Könnte die israelische Armee überhaupt an zwei Orten Krieg führen? Im Süden, im Gazastreifen und im Norden?
Sie behauptet ja. Es gibt im Norden natürlich auch mehrere Bataillone, die auch schon seit langem das üben die ganze Zeit, sind aber auch seitdem auch schon im Einsatz. Es gibt einige Bedenken dahingehend, ob der Materialverbrauch, also rein jetzt Verbrauch, Munition, wenn wir Luftabwehr hier reden, dann muss man wirklich viel, viel, viel im Köcher haben, um eine vermutete Vielzahl von gleichzeitig abgefeuerten Hezbollah-Raketen bekämpfen zu können. Das Gleiche gilt für die Luftwaffe. Sie brauchen dort also größtenteils, ist man auf amerikanischen Waffensupply wirklich angewiesen. Das heißt, da gibt es Fragezeichen, die auf der Hand liegen. Und das Zweite ist, was man vielleicht ansprechen müsste, also Zwei-Fronten-Krieg, das klingt immer so, was heißt es denn eigentlich? Das hieße, und diese Studien gibt es hier, es haben sich mehrere israelische Sicherheits-Thinktanks mal zusammengetan und haben dann im Reichmann-Institut hier in Tel Aviv da mal ihre Studie veröffentlicht, wie denn solcher Krieg auslaufen würde. Ich will es mal nur kurz fassen. Der würde beginnen mit einem Raketenbeschuss der Hezbollah, weil sie das dann wollte, von mehreren tausend Raketen pro Tag. Nach kurzer Zeit wäre die Raketenabwehr hier überfordert, das zu machen. Dann kämen hier Raketen auch rein ins gesamte Land. Und das würde zum Teil also zu erheblichen Schäden an Leib und auch Gegenständen, Häusern, Infrastruktur führen. Also das war, weiß man schon, das ist ein anderer. Kann ich von ein, zwei Kriegen dann sprechen, sondern das ist wirklich eine ganz andere Nummer.
Moritz, wie stark schätzt du die Stärke der Hezbollah denn ein?
Also Militärexperten sprechen immer davon, dass sie 150.000 zum Teil sehr moderne Raketen haben. Ich glaube, da hat niemand nachgezählt, aber das könnte natürlich stimmen, mit denen sie Ziele weit in Israel treffen könnten. Dazu haben sie, heißt es wieder, 40.000 Kämpfer, von denen viele sehr motiviert sind und auch kampferprobt, weil sie in Syrien auf Seiten des Assad-Regimes schon im Krieg gekämpft haben. Die sind, entschuldigt den Ausdruck, durchaus geil darauf, gegen Israel zu kämpfen. Und es ist die Frage, ob die politische Führung der Hezbollah und ihre Unterstützer im Iran nach den Ereignissen der letzten beiden Tage die politische Klugheit besitzen, die nicht völlig loszulassen.
Die Hisbollah hat den Iran im Rücken, Israel wiederum die USA. Die USA haben gleich nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober zwei Flugzeugträger ins Mittelmeer geschickt. Clemens, was würdest du sagen, welche Rolle spielen die Amerikaner und gäbe es einen Punkt, an dem die Amerikaner eventuell sogar einsteigen müssen?
Ja, sicher. Der Punkt, also die Rolle ist zentral. Kleine Beispiele, das eigentlich wollte ja schon das israelische Sicherheitskabinett am 9. Oktober, zwei Tage nachher, einen präemptiven Schlag gegen die Hisbollah im Libanon durchführen. Dann telefonierten Biden und Netanyahu, das hat die New York Times mal Wochen, Monate später relativ präzise nachzeichnen können. Und Biden hatte gesagt, wenn sie das machen, dann sind sie da alleine, ich mache da nicht mit. Das war Abschreckung genug, dann haben sie es nicht gemacht. Der iranische Raketenangriff vom 12. auf 13. April wurde ja nur abgefangen, auch mit massiver militärischer Unterstützung der Amerikaner. Und dann gab es ebenfalls gleichermaßen, nur auf Rat der Amerikaner, einen kleinen Gegenschlag, eine militärische Antwort, die sah so aus, dass israelische Kampfflugzeuge weit geflogen sind und haben dort die hochmodernen Radaranlagen rund um die wichtigste Nuklearanreicherungsstätte im Iran ausgeschaltet, ohne dass die Iraner davon was mitbekommen haben. Und dann haben die dann natürlich, posthum natürlich, dann nachher gesehen. Und nur zu zeigen, wir haben Fähigkeiten, die ihr nicht kennt. Deswegen schön langsam. Das Gleiche war bis heute, gestern Nacht habe ich das auch so gedacht, erinnerte mich also mit Beirut auch wiederum an diesen 11., 12. April. Also sie sagten, okay, geh hinter denjenigen, den du also wirklich auf dem Kieker hast und Schluss. Das andere jetzt heute in der Nacht, beziehungsweise heute Morgen mit Teheran, ist was anderes.
Mhm. Clemens, als wir gestern vorab sprachen, meintest du, ja, Podcast schön und gut, aber der muss sehr schnell auf Sendung, denn wer weiß, was die nächsten Stunden bringen. Die Lage hat sich jetzt wirklich nochmal verschärft, du hast es ja gerade gesagt, mit dem Anschlag auf Hanir heute Nacht, mitten in Teheran. Frage an euch beide, was kommt jetzt noch?
Ich glaube, alles, was ich sage, kann wirklich innerhalb von Stunden oder sogar Minuten überholt sein. Deswegen sage ich einfach, ich befürchte nichts Gutes.
Also die Lage ist deutlich schlechter als vorgestern. Das ist ein Euphemismus. Aber ich denke, dass es Reaktionen geben wird und dann wieder Gegenreaktionen. Und dann ist die Frage, wer hat da noch jeweils die politischen Ziele, die damit verfolgt werden sollen, im Blick und eine Risikoabschätzung?
Danke euch, Moritz Behrendt in Beirut, Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv. Unruhige Zeiten im Nahen Osten. Danke euch fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Ja, danke und schöne Grüße nach Deutschland.
Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn ihr noch mehr hören wollt zu hintergründigen und politischen Themen, dann habe ich noch eine Empfehlung für euch. Den Podcast Nah dran, die Geschichte hinter der Nachricht. In dem Podcast erfahrt ihr mehr über die Hintergründe zum Thema der Woche. Persönlich, verlässlich und verständlich. Neue Folgen gibt's jede Woche freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Unser Podcast wurde aufgezeichnet am 31. Juli 2024 um 9 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr den Weltspiegel abonniert. In unserem Podcast werden wir auch weiterhin die Lage in Nahost verfolgen, aber nicht nur das. Auf unserem Kanal findet ihr jede Woche unseren regulären Podcast mit Gesprächen mit unseren ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, die für uns aus allen Weltregionen regelmäßig berichten. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de oder schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. In der Redaktion waren Nils Kopp und Julia Schuster. Produziert hat Philipp Hörender und auch ich sage Danke, Philipp Abresch.